Herzlich willkommen bei der Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. In diesem Podcast geht es um Bindung und Beziehung, um das Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern und um das, was hinter dem Verhalten von Kindern wirkt. Ich bin Katja Saalfrank, ich bin Diplompädagogin, Familientherapeutin und körperorientierte Eltern- und Familienberaterin in eigener Praxis in Berlin. Ich bin Autorin, Podcasterin und Mutter von 4 Söhnen. Ich arbeite bindungs- und beziehungsorientiert und begleite Menschen dabei, Kinder besser zu verstehen und sich selbst gleich mit. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank und heute auch wieder mit Bob. Hallo, lieber Bob. Ich freue mich, dich zu sehen.
Hey. Ich freue mich, dich zu sehen.
Du siehst großartig aus. Ich möchte das gerne thematisieren.
Ja,
ich habe es gesehen auf Insta, deine pinken Haare. Und jetzt haben wir heute beide unabgesprochen auch noch eine grelle Farbe, eine kräftige Farbe dazu an. Sieht ganz toll aus. Also mir gefällt es total gut.
Ja, vielen Dank. Es ist interessant, wie viele Reaktionen da sowieso schon gekommen sind. Viele haben natürlich gefragt, oder was heißt natürlich, ob ich eine Wette verloren hätte.
Aha.
Oder manche auch so etwas fassungslos nach dem Grund. Also weil man kann die Farbe wirklich beschreiben, so zwischen rosa und magenta. Und ich finde es erstaunlich, dass manche Menschen denken, es muss dafür immer so einen Auslöser geben. Ja genau, Midlife Crisis kam auch noch. Also ich meine, das kann ich natürlich grundsätzlich nicht ausschließen, dass da irgendwelche unbewussten Mechanismen eine Rolle spielen. Aber eigentlich ist es so, ich hatte einfach Lust.
Ja, schön.
Und ich habe da schon länger drüber nachgedacht und klar, das ist dann immer für Leute überraschend, wenn es dann auch tatsächlich kommt, aber ich bin da so, dass ich so denke, ach, probieren wir das mal aus.
Ja, schön. Also ich habe jetzt gar nicht überlegt, da gibt es irgendeinen Anlass, sondern vielleicht bin ich da auch nochmal anders, weil ich mir ja auch die Fingernägel immer wieder mit anderen Farben versehe und da einfach Lust auf Farbe habe. Deswegen kann ich das gut verstehen. Lust auf Farbe, Lust auf was Buntes und natürlich ist der Kopf nochmal ganz anders, ne?
Ja, ich meine, bei mir ist es auch ein bisschen so, ich halte mich nicht für den modischsten aller Menschen, was auch daran liegt, dass, ich meine, man ist ja irgendwie wahrscheinlich mit bestimmten Farben so auch sozialisiert. Bei mir hat sich so blau und ja dunkelblau, hellblau und so weiter irgendwie so ein bisschen eingespielt. Und das Einzige, was bei mir dann so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, sind so meine Sneaker. Und ich dachte, so ist das ja vielleicht auch nicht schlecht. Ne? Jetzt habe ich wenigstens ein kleines Gimmick. Und mir wurde jetzt zumindest gesagt, dass beim Presseclub, wo ich jetzt einen Tag, nachdem wir diese Folge hier aufnehmen waren, das nicht gestört habe. Oder irgendwie jemand schrieb, das ist jetzt ein bisschen Eigenlob, aber ist natürlich nett, Kompetenz und rosa Farbe würden ja zusammengehen.
Das ach so, gut. Ja, das also gut, wenn man das so liest, ist es ja auch schön. Wobei ich ja immer finde, Farbe sollte nichts mit Kompetenz oder weniger Kompetenz zu tun haben.
Absolut, aber du weißt ja, wie die Menschen manchmal sind. Ne?
Ja, ja, und das passt irgendwie auch gleich, werden wir gleich sehen, vielleicht auch ganz gut zu der Frage, auch wieder unabgesprochen. Ich habe aber irgendwie gedacht, als ich das gesehen habe, und das ist ja immer was, auch wenn wir uns begegnen, weil wir uns ja viel auch hier jetzt begegnen, auch wenn wir zwischendurch mal Kontakt haben. Was und welche Frage beschäftigt dich im Moment?
Welche Frage beschäftigt mich im Moment? Das ist aber eine große Frage.
Ja, ich dachte, vielleicht hat sie doch irgendwas mit den Haaren zu tun. Also wie stehe ich in der Welt? Wie werde ich wahrgenommen? Wie ist das, wenn ich in meiner Lebendigkeit einfach Lust habe, mich zu zeigen? Keine Ahnung, irgendwie war das so eine Assoziation und wie geht's dir? Finde ich manchmal ein bisschen platt, aber so was beschäftigt dich gerade, ja?
Ich glaube, welche Frage mich ständig beschäftigt, und das ist ziemlich anstrengend, ist die Frage, mache ich genug? Und vielleicht schwingt da natürlich auch so ein bisschen mit, bin ich genug? Weil wenn ich genug mache, bin ich vielleicht mir auch genug. Aber anders als jetzt in einem Beruf, in den man morgens hingeht, und nachmittags wiederkommt, ich bin ja gerade beurlaubt, ich promoviere, ich schreibe, ich nehme Videos auf, ich bin bei Sendungen und so, ist das ja manchmal in so Wellen. Und dann ist man manchmal im Tunnel, dann macht man ganz, ganz, ganz viel und dann macht man manchmal auch, also zumindest gefühlt weniger. Und dann denke ich, darf ich das jetzt? Darf ich jetzt gerade mal etwas weniger machen? Genau, jetzt wird's wieder Psychotherapie. Wir müssen jetzt hier ganz schnell gegensteuern.
Ja, ja, ich habe gerade auch überlegt, während ich dir die Frage gestellt habe, ob es eine, also ob man es, das kann man glaube ich gar nicht so einfach beantworten, ne? Weil ich hätte jetzt beinahe gesagt mein Problem, aber mein Thema ist, dass mich gar nicht nur eine Frage beschäftigt, sondern dass mich ganz viele beschäftigen und dann auch noch immer auf diesen mehrdimensionalen Ebenen. Insofern ja, laufen bei mir irgendwie gerade ganz viele Dinge mit. Aber ja, vielleicht lassen wir es einfach mal so stehen. Also Farbe.
Vielleicht um mal auf eine positive Note zu enden. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Kolumne dazu geschrieben, dass dieses virale Lied Gut genug von Blumengarten und Shirin David, das ja irgendwie ein weltweiter Hit geworden ist, gerade sehr...
Ich bin gut genug, I know.
Ja, genau. Ich meine, das Schlimme ist, man hat es natürlich sofort im Kopf und es geht nicht wieder weg. Aber diese Einfachheit, du bist gut genug, so drei Wörter, die geht so gegen alles, was uns die Gesellschaft sagt, dass das schon cool ist. Also ne, das könnte ja auch die Grundlage fürs Denken über einen selbst, über die Kinder und so. Ich meine, das ist was, da habe ich mein Leben lang mit zu tun. Aber es geht eben nicht darum, dass man nur genug ist, wenn man viel macht oder dies macht oder mehr Geld oder mehr Anerkennung oder wie auch immer.
So. Ja, das ist ja auch immer wieder ein Thema hier auch in unseren Zusammenhängen hier im Podcast, ne? Weil gerade bei Müttern auch oft, aber auch bei Vätern. Also ich habe mich sehr gefreut, ehrlich gesagt, über diesen kleinen Track und diese Auskopplung und auch die Reaktion darauf, weil mein erstes Buch ja so heißt, Du bist okay, so wie du bist. Und das ist schon ein bisschen älter, ja. Also sind Fragen, die mich schon lange beschäftigen. Woran merken wir, dass wir okay sind, so wie wir sind? Und darüber sprechen wir ja auch immer in der Spiegelung.
Ja.
Auch das könnte heute gut passen zu der Frage. Also heute, ich gehe mal zur Frage über, hat mir Annie geschrieben, die natürlich auch wieder anders heißt. Und sie hat geschrieben an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Und ich übergebe hiermit an dich, lieber Bob. Annie schreibt...
Liebe Katja, lieber Bob, vielen Dank für deinen wundervollen Podcast und wie toll, dass Bob auch wieder mit dabei ist. Normalerweise bin ich eine stille Zuhörerin, doch heute habe ich selbst eine Frage. Mein Mann und ich leben seit 4 Jahren in Südafrika. Vor 2 Jahren haben wir unseren Sohn, heute 7 Jahre alt, und unsere Tochter, heute 6 Jahre alt, in unsere Familie aufgenommen. Beide sind seit ihrer Geburt in einem Kinderheim aufgewachsen. Die letzten 2 Jahre, als wir als Familie zusammengewachsen sind, waren ein aufregender, herausfordernder, lehrreicher und wunderschöner Weg. Wir sind unglaublich glücklich miteinander und sehr dankbar, 2 so wunderbare Kinder zu haben. In unserem Alltag spielen unsere unterschiedlichen Hautfarben kaum eine Rolle. Natürlich erleben wir manchmal Verwunderung von außen darüber, dass ich als weiße Mama 2 schwarze Kinder habe. Manchmal fragen andere Kinder unsere Kinder, warum ihre Mama und ihr Papa weiß sind. Und auch unsere Kinder selbst fragen hin und wieder, warum sie anders aussehen. Doch wir sprechen offen, ehrlich und respektvoll über interkulturelle Adoption, sodass es für uns als Familie selbstverständlich ist und keine negativen Gefühle auslöst. Bisher waren die Äußerungen, die wir erlebt haben, nie persönlich verletzend gegenüber unseren Kindern. Dennoch habe ich großen Respekt davor, irgendwann nach Deutschland zurückzukehren. Ich sorge mich, dass unsere Kinder dort möglicherweise mit Vorurteilen oder rassistischen Kommentaren konfrontiert werden könnten und sie sich vielleicht nicht zugehörig fühlen. Bis jetzt waren wir als Familie aus juristischen Gründen noch nicht gemeinsam in Europa. Wie können wir unsere Kinder altersgerecht über Rassismus aufklären und sie gleichzeitig so stärken, dass sie niemals an ihrem eigenen Wert zweifeln? Ich danke dir und euch sehr für eure Gedanken. Liebe Grüße, Annie.
Ja, Farbe, ne? Lebendigkeit, Farbe, bin ich okay, so wie ich bin? Das sind irgendwie jetzt, ohne dass wir es tatsächlich so vorbereitet haben, ja auch Fragen, die damit reinspielen. Und ich finde das wirklich eine sehr vielschichtige und sehr starke Frage, die da kommt. Und ich würde vielleicht auch nicht jetzt ausschließlich das Ganze unter dieser Frage, wie gehen wir mit Rassismus um oder mit rassistischen Vorurteilen einsortieren, sondern tatsächlich auch so ein bisschen das, was Annie schon beschrieben hat, nämlich die Zugehörigkeit, also das Thema Zugehörigkeit, wann und wie fühle ich mich zugehörig. Ich finde, hier ist auch noch mehr drin, hier geht es ja auch um Identität, es geht um die Frage, ja, Adoption, wo komme ich her, Annahme, Schutz und eben dann im Grunde eine Vorbereitung auf eine mögliche Ausgrenzung. Ja, also es ist schon auf jeden Fall vielschichtig und mir ist erstmal wichtig auch da, dass wir versuchen, also das gelingt mir ja auch nicht immer, aber dass wir da, das haben wir auch schon öfter hier besprochen, versuchen eine präzise Sprache auch zu finden, weil Sprache schafft ja Wirklichkeit und das ist ja eben auch oft etwas, was, ja, was dann auch dazu zu Kränkungen schon führen kann. Ja, also zum Beispiel, ich will es jetzt gar nicht auf Rassismus beschränken, auch hier wieder, ich höre oft dann zum Beispiel Sätze wie Adoptiveltern oder Adoptivkind. Ja, und ich finde es wichtig, dass wir da nicht identitätsstiftende Begriffe finden, ja, sondern dass wir wirklich von Kindern sprechen, die adoptiert sind, von Eltern, die Kinder angenommen haben. Ja, das finde ich macht was ganz anderes. Das schafft nochmal Raum und es gibt eher auch die Identität in die Elternschaft und nicht in die Adoptivelternschaft. Ja, auch wenn man sich dann Dynamiken nochmal angucken kann.
Genau, vielleicht ein ganz kleiner Hinweis, bevor wir auch einsteigen. Ich habe da sehr viele eigene Erfahrungen mit allen Themen des Ausschlusses, des Mobbings und der Frage, wieso bist du eigentlich brauner als andere Kinder? Also ich kann da sozusagen aus eigener Erfahrung auch drüber sprechen, muss aber nicht sein. Ich wollte es nur mal so sagen, weil es bei mir ganz weird ist, wenn ich heutzutage irgendwo stehe und Menschen kennenlerne, dann können da zwei Menschen stehen und einer sagt, wo bist du denn eigentlich her? Und der andere sagt, hey, ich verstehe die Frage überhaupt nicht. Also das ist bei mir ein bisschen weird. Das ist natürlich, wenn man schwarz ist, nicht so, dass das irgendwie nicht auffallen würde. Ja, bei mir ist es eher so, dass es für die einen total ersichtlich ist. Irgendwie ist da ja ein Hintergrund und für andere wiederum nicht.
Ja, für mich war es gar nicht ersichtlich.
Ja, genau. Bevor wir einsteigen, ganz kurz hier ein Hinweis. Ich finde das total schön, dass die Grundlage erstmal so toll ist, ne? Dass gesagt wird, also es war ein wunderbarer Weg zusammen, es ist sehr, sehr wertschätzend, sie sind unglaublich glücklich miteinander und dankbar, solche Kinder zu haben. Da haben wir einfach schon mal eine ganz wunderbare Grundlage, so, ne? Aus der natürlich dann auch Ängste erwachsen können, was passiert, wenn wir irgendwie die Länder wechseln und so, aber es ist nicht so, dass das aus einer schon Verzweiflung heraus gefragt ist.
Ja, absolut. Genau. Und da ist irgendwie etwas gelungen, ja. Eine Familie mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten, Hautfarben und Erfahrungen kommen zusammen. Ja, das ist eigentlich ja gerade das, was du sagst, was so schön ist, weil es eine Zugehörigkeit gibt und es völlig unabhängig von diesen Hintergründen ist. Und das finde ich ist einfach schon mal, ja, wenn Andy das so schreibt, also ich habe die Frage gelesen und hatte auch sofort, sind ganz viele Räume in mir aufgegangen, wie schön das ist, ja. Ja, genau, also die Sorge, vielleicht steigen wir da mal ein, die Sorge von Anni bezieht sich auf die Frage, wie ist das, wenn wir möglicherweise zurückkehren nach Deutschland und wie können wir unsere Kinder im Grunde auf Rassismus oder rassistische Vorurteile vorbereiten, ohne ihnen Angst zu machen oder das Selbstwertgefühl zu belasten? Ja, das ist irgendwie die Frage und das finde ich gar nicht so einfach zu beantworten und vielleicht tragen wir einfach mal Gedanken dazu bei. Ich habe natürlich ein paar Ideen, Gedanken, Wirkungszusammenhänge auch schon. Ich habe schon einen genannt, nämlich, dass ich wichtig finde, dass es ja auch um eine Form von Identitätsentwicklung geht. Ja, und dass so ein bisschen die Frage ist, zu gucken, nicht zu früh und auch nicht angstvoll Dinge zu erklären, dann kann die Welt eben auch schnell bedrohlich wirken, sondern wahrscheinlich altersgerecht sozusagen Rassismus, rassistische Vorurteile als ein Thema, ein Problem im Außen zu benennen und nicht in etwas, was aus uns oder was uns in Frage stellt. Ja, das ist vielleicht so der Einstieg. Und wenn du das jetzt nochmal so sagst, siehst du, das ist bei mir gar nicht mitgelaufen, weil ich das tatsächlich gar nicht, also mir ist das nicht aufgefallen. Du hast mir das irgendwann mal erzählt, deine eigenen Erfahrungen. Was könntest du denn sozusagen als jemand, der selbst Erfahrung damit hat, was sind denn Dinge, die dir zuallererst einfallen, wenn du jetzt über die Frage nachdenkst?
Also, was mir einfällt, sind zwei Punkte, die sich nicht widersprechen, aber die ich erstmal realistischerweise sagen würde. Ich glaube, dass dieses in der Frage niemals an ihrem eigenen Wert zweifeln, das ist schwierig. Das ist aber auch unabhängig von Hautfarbe und so weiter schwierig, aber ich glaube, man zweifelt ja auch so an sich. Aber die Familie ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Familie ist der Ort, wo diese Geborgenheit eine Rolle spielt. Also insofern sich bewusst darüber zu sein, wie wichtig es ist, die eigenen Kinder anzunehmen. Also wir hatten es gerade, du bist gut genug, ist erstmal schon eine ganz wichtige Haltung, ne? In meinem Elternbuch spreche ich da Und das ist auch nichts, was euch neu sein wird und was dir neu sein wird, Katja, von bedingungsloser Liebe. Ja, also, und bedingungslos heißt eben unabhängig davon, ob jemand was Böses oder was nicht Böses oder wie auch immer sagt.
Ja, nicht nur sagt, ne? Entschuldige, lass mich da gerade noch mal einhaken, weil es eben auch um was Grundsätzliches geht. Bedingungslose Liebe ist gar nicht so einfach. Ich komme gerade aus einer Beratung, wo es darum ging, dass das eigene Kind sich sehr klar durchsetzt. Mit 4 oder 5 Jahren ist das Kind alt in der Kita und immer sagt, das eine Kind ist doof, komm, wir spielen zusammen. Und damit sozusagen genauso was schafft, wie wir hier gerade besprechen, eine Ausgrenzung. Und sofort Alarmglocken angehen und die Mutter eben sagt, mir fällt es ganz schwer, da in der Liebe zu bleiben, in der bedingungslosen Liebe, weil ich so eine klare Vorstellung davon habe, dass mein Kind ein soziales Wesen sein soll, was irgendwie alle mit einbezieht und so weiter, ne? Und da dann eben eigene Erfahrungen rauszusortieren und zu sagen, ich liebe dich und ich bin interessiert daran, warum ist das so? Ja, das ist ja im Grunde auch eine Form von bedingungsloser Liebe und da sagt das Kind ja nicht etwas, sondern es tut ja auch etwas. Ja. Aber wir sprechen nicht von erstmal nicht davon, dass Kinder ausgrenzen, sondern dass Kinder unter Umständen und Erwachsene ausgegrenzt werden von einer Gesellschaft, von einem System. So, okay. Entschuldige, den musste ich gerade noch mal einhaken, weil bedingungslose Liebe klingt immer so groß, ja, und ist gar nicht so einfach.
Genau, und ich meine, jetzt kommen wir dahin, ich kann sozusagen ja von Gefühlen sprechen und von Wahrnehmungen bei mir selbst, ne, weil ich, keine Ahnung, auch, es kamen so Dinge wie, weiß nicht, Chinese, Butterbrot mit Käse, was auch immer das sein soll, ja, also so eine kindergartenkonforme Form von rassistischer Äußerung eigentlich, ja, also du siehst halt komisch aus. Aber ich habe das viel später überhaupt erst als das wahrgenommen, was es war, sondern für, also ne, mit anderen Worten, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen merkwürdig an, du kannst es auch gerne einordnen, aber aus welchem Grund die Ausgrenzung kam, die hat für mich erstmal überhaupt keine Rolle gespielt, sondern das tat halt weh und das ist immer so, dass Ausgrenzung weh tut, weil man das Gefühl hat, in dem Fall oder in dem jeweiligen Kontext falsch zu sein. Und dieses Gefühl des Falschseins, dem gegenüber steht dann natürlich das Gefühl, nicht falsch zu sein. Und deshalb ist soziale Einbindung so wichtig in der Familie, aber natürlich auch, was Freundschaften angeht, weil das sozusagen ein Gegengewicht ist gegenüber etwas, für das man, und das ist jetzt meine Behauptung, Katja, für das man sensibilisieren kann, altersgerecht, aber das man nicht verhindern kann. Zu sagen, man könnte das verhindern, Das wäre, glaube ich, falsch.
Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, den Raum zu schaffen für die Möglichkeit, dann damit umzugehen und dann eben auch Kinder zu stärken. Und ich will überhaupt nicht sozusagen die Ausgrenzung, die wir in einer privilegierten Gesellschaft erleben, gleichsetzen mit dem, was schwarze Menschen erleben. Und trotzdem ist mir nochmal wichtig, zu sagen, dieser Mechanismus, Ausgrenzung, der ist ja untersucht worden auch. Und wir haben festgestellt, das erzähle ich oft beim Thema Strafen, ne, dass sozusagen Ausgrenzung und dann eben auch eine Stigmatisierung und damit einhergehende Abwertung, sowas wie eine Demütigung, dazu führt, dass wir einen Schmerz haben und dass dieser Schmerz in den gleichen Arealen stattfindet im Gehirn, wie körperlicher Schmerz ist. Ja. Und dass das Gefährliche sozusagen oder dass die Tragweite so groß ist bei Strafen, hat dann damit zu tun, dass dieser Druck, der dann entsteht, nicht entweichen kann. Also, dass der keine Entlastung findet. Und da finde ich, ist genau der Unterschied zu dem, was wir jetzt auch eben tun können, wenn wir in einer offenen Gesellschaft leben wollen, dass wir diesen Schmerz, also auch diese Kinder, um die es dann geht, wenn Anni das fragt, dass dieser Schmerz, das ist ja das, was du sagst, unter Umständen nicht zu vermeiden ist, diese Erfahrung, und gleichzeitig trotzdem eben eine Entlastung stattfinden kann. Ja, und eben nicht ein Dauerschmerz, eine Dauerdemütigung stattfinden muss, sondern sozusagen dieser Selbstwert, um den es dann geht, eben nicht in Frage gestellt werden. Und ich finde das eben bei dieser Konstellation auch nochmal wichtig zu sagen, dass es ja nicht nur um die Hautfarbe geht, sondern es geht ja auch um die Frage, wo gehöre ich hin? Ja, die Kinder sind adoptierte Kinder, angenommene Kinder, sie haben eine frühe Heimbiografie und so, da sind noch ganz viele Dynamiken mit dabei und es wird viel um die Zugehörigkeitsfrage gehen, wo gehöre ich hin, wer ist meine Familie, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe oder anders aus, ja, und ich glaube, was als allererstes, was ganz wichtig ist, ist diese Zugehörigkeit, ja, im Gegensatz zu dem Ausschluss und dass da Anni ihr immer wieder auf unterschiedlichen Ebenen mit ganz vielen verschiedenen Botschaften, körperlich, sprachlich und auch ganz selbstverständlich gestaltet, das ist Zugehörigkeit. Und das ist ja auch das, was du schon festgestellt hast, dass da schon ein großes Zugehörigkeitsgefühl entstanden ist, ja, obwohl die Kinder ja in Anführungsstrichen erst 2 Jahre bei ihren Eltern sind. Ja, also da ist schon ganz, ganz viel gelungen.
Das Thema Rassismus oder grundsätzlich Ausgrenzung ist eins, das nicht ganz einfach ist. In meinem Buch »Wie kommt mein Kind gut durch die Schule?« gibt es deshalb auch ein ganzes Kapitel, in dem es viel um die Themen Mobbing, übrigens auch gerade in Bezug auf Rassismus, geht. Auch Cybermobbing spielt eine Rolle und eben die Frage, wie man als Eltern sein Kind im besten Fall so begleiten kann, dass es damit zurechtkommt, wenn es in der Schule ist und das erstmal unabhängig davon, ob es in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule ist. Wie kommt mein Kind gut durch die Schule? Ist ein Buch, das ihr überall bestellen könnt, zum Beispiel auf Amazon, aber auch in anderen Portalen. Ein Link gibt es in den Shownotes. Und wenn ihr sagt, ey, ich habe auch ein Angebot, was Eltern dieses Podcasts interessieren könnte, dann könnt ihr uns natürlich auch einfach schreiben. Und zwar über podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Ich habe vor einiger Zeit ein Video geschaut, das ist auch in meinem Buch gelandet, von eigentlich einem Unternehmertyp. Bei dem geht es immer darum, der war früher Weinbauer und hat dann irgendwann angefangen, TikToks zu machen und so. Und dann gibt es ja so bestimmte Leute, die nehmen sich dann auch dabei auf, wie sie Gespräche führen. Und das kann man jetzt alles merkwürdig halten, aber ich fand das so interessant, was der gesagt hat. Und zwar hatte eine Mutter zu ihm gesagt, wie sie ihr Kind auf die Social-Media-Welt vorbereiten soll oder so ähnlich. Ich muss das aus der Erinnerung machen. Und was man ja oft erwarten kann, das ist irgendwie eine Technik oder so. Oder wie bediene ich das oder wie oft bediene ich das und so. Und er sagte, und ich glaube, so würdest du das nicht formulieren, so würde ich es auch nicht formulieren, aber ich finde, es hat trotzdem eine Wahrheit, indem du dem Kind Selbstbewusstsein mitgibst. Und das fand ich aber deshalb interessant, weil eigentlich war die Frage Social Media. Und Social Media hat ja zum Beispiel ganz viele Mechanismen, die auch mit Bezug und Ausgrenzung zu tun haben. Ja? Also man denkt, man ist zum Beispiel ein Mädchen und findet sich nicht dünn genug oder ein Junge. Ja? Oder bei den Jungen jetzt dieses Looks-Maxing. Man findet, was weiß ich, seinen Kiefer nicht hart genug oder was auch immer. Und egal, ob in der digitalen Welt oder im Real Life sozusagen, ist es, glaube ich, wichtig, dass man aufpassen muss, dass man nicht das Außen als Maßstab nimmt. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Also, weil man könnte ja jetzt auch sagen, okay, also wir setzen uns jetzt hin und wir reden jetzt immer darüber, was passieren könnte in Deutschland und so. Also, Sensibilisierung ist gut, aber ich glaube, das Hauptding ist eben dieses, ich bin gut, wer ich bin und ich bin gut mit euch zusammen, als sozusagen wichtigste Haltung, die es überhaupt gibt. Und letzter Satz noch dazu. Auch nochmal ein Video. Es gibt so einen Typen, der hat das gemacht, der hat gesagt zu einer Frau im Publikum, ich weiß nicht, so ein Coach oder so, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich hasse deine grünen Haare, was würdest du sagen? Und hat die Frau gesagt, naja, ich habe ja gar keine grünen Haare. Hat er gesagt, genau, du hast gar keine grünen Haare, du musst das gar nicht annehmen. Und wenn ich jetzt sage, du bist dumm, dann weißt du doch auch, dass das nicht stimmt. Genau wie wenn ich sage, du hast grüne Haare. Und das fand ich irgendwie schön, weil das so ein bisschen dieses überträgt, dass man auch mitgibt, dass man Dinge versucht nicht anzunehmen, die andere Leute irgendwie vermuten oder bösartig irgendwie einem zuschanzen.
Ja, absolut. Und das ist natürlich aber auch was sehr Erwachsenes, ne? Also da müssen wir uns selbst ja schon sehr bewusst sein, sozusagen. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie kann das gelingen? Und ich denke, dass es eben ein Zusammenspiel auch sein kann. Auch das, was Annie ja eigentlich jetzt auch schon macht, nämlich, dass sie ganz viel auf Zugehörigkeit setzt und das auch formuliert. Und ich will vielleicht noch einen Impuls dazu geben, dass es vielleicht auch wichtig ist, auch nicht jetzt schon sozusagen das, was besonders ist, eben auch zu verschweigen. Also offen darüber auch zu sprechen. Unsere Familie sieht unterschiedlich aus, ja, und wir gehören zusammen. Also, dass nicht Unterschiedlichkeit sozusagen etwas sein muss im Außen, im Aussehen, ja, was dann dazu führt, dass man sich nicht zusammengehörig gefühlt, ja, sondern zu sagen, ja, du hast vielleicht braune Haut, ich habe helle Haut und beides ist schön und richtig und beides gehört zu uns und wir gehören zusammen. Im Übrigen ist auch das wieder, das finde ich zum Beispiel gar nicht so einfach, wenn wir jetzt darüber sprechen, welche Worte finden wir dafür. Also Anni hat jetzt gerade von Schwarz und Weiß gesprochen. Ich habe jetzt mal so einen Begriff von Hell und Braun reingebracht. Das finde ich zum Beispiel, da bin ich oft unentschlossen so und bin ich immer so in dem respektvollen Abwarten, so wie nennt der Mensch das, benennt das für sich selbst, ne, weil das ja eine Identität ist. Und auch da ist es vielleicht für Annie wichtig, einen Raum zu lassen, dass dann auch die Kinder die Möglichkeit haben, selbst darüber zu sprechen oder auch unterschiedliche Worte mal zu finden, dass sie da die Möglichkeit haben, auch zu gucken, was passt zu mir, wie nehme ich mich wahr.
Ja. Bei mir ist das übrigens so, genau, ich bin da auch vorsichtig mit, ich glaube, es gibt da auch verschiedene Perspektiven, insofern weiß ich gar nicht, ob man es allen recht machen kann, aber wenn ich mit schwarzen Menschen gesprochen habe, haben die gesagt, es ist okay, dass man schwarz sagt. Und es gibt ja auch POC, also Person of Color, nur das sind dann manchmal so Begriffe, wo ich denke, dass sie viel voraussetzen. So, ne? Also weiß ich nicht, in Berlin, Mitte, könntest du wahrscheinlich immer sagen, ah ja, hier, weiß ich nicht, genau, da war eine POC dabei und dies, das. Aber irgendwie in der Provinz würde ich sagen, was für POC, so, ne? Und dann ist es aber, finde ich, auch gut zu wissen, man kann einfach sagen, da ist jemand schwarz, anstatt dass man so in so komische Paraphrasen pigmentiert, dieser ganze Quatsch, der dann wiederum ja auch eher stigmatisierend wirken kann. Ja,
ja, und ich finde eben wichtig, und da kennst du dich ja wahrscheinlich auch wieder besser aus, dass man dann auch in einem persönlichen Kontakt auch sich korrigieren lässt.
Total. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja, finde ich auch. Und das meine ich so, ne? Das ist dieser Raum, der für Anni wahrscheinlich wichtig ist, dass sie auch ein bisschen Raum lässt, Worte gibt, die Umgebung auch bespricht. Auch in Südafrika ist ja Hautfarbe ein Thema, ne? Also es ist ja nicht so, dass es da gar kein Thema gibt. Ja, das wird auf jeden Fall ein Prozess sein. Und ich finde noch den zweiten Gedanken auch wichtig, den du nochmal gesagt hast, mit den grünen Haaren und nehme ich das, ja. Also immer wieder zu signalisieren, Rassismus liegt im Außen und es hat nichts mit dir zu tun. Die Menschen, die rassistisch sich äußern, die haben ein Thema mit sich und ihrer Weltanschauung und es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Es hat nichts mit deinem Wert zu tun. Das ist natürlich jetzt auch wieder kognitiv, ne? Da kann man dann viel auch emotional anstoßen, indem man darüber spricht. Und ich finde auch tatsächlich wichtig zu sagen, das nennt man Rassismus und Rassismus ist falsch.
Ja, und den gibt es auch.
Den gibt es
in Deutschland, ne? Also ich würde das gerne noch mal sagen, das ist die Realität, das kann passieren, man kann niemanden davor schützen, dass es solche Dinge gibt, das muss man anerkennen, aber nicht aus Angst heraus handeln, finde ich. Und das ist ja gar nicht so eine einfache Haltung, nicht panisch oder, oh, wir müssen jetzt dauernd darüber sprechen, wie rassistisch Deutschland ist, weil das Deutschland gibt es sowieso nicht, ja. Für mich persönlich, jetzt gerade, vielleicht auch mit rosa Haaren, gibt es Regionen, wo ich gerade keinen Zelturlaub machen würde. In Deutschland, Punkt. Darüber muss man sich gewahr sein. Aber gleichzeitig, und deshalb finde ich das eigentlich in dieser Folge das Wichtige, ist die Perspektive auf die Gemeinschaft, die Identität und den Inner Circle, wenn man so möchte. Weil wenn der Inner Circle stark genug ist, dann hat man zumindest Schutzmechanismen fürs Außen. Und wenn man sich aber nur auf das Außen konzentriert, ne, dann würde ich so denken, ja, das ist zu viel Orientierung zu etwas, von dem man ja gar nicht weiß. Kann ja auch sein, dass man irgendwo hinkommt und auch, da ist eine Region, da sind tolle Leute. Es gibt ganz viele tolle Leute in Deutschland, die hier wohnen, die offen sind, die Vielfalt leben und lieben und so weiter und es passiert gar nichts.
Ja, ich hoffe, das ist so. Also Rassismus findet ja nicht nur in Dingen statt, die gemeldet werden oder so, sondern ja auch ganz viel subtil im Alltag, ne, und können da ausgrenzen. Also ich finde tatsächlich nochmal wichtig, weil du weißt, ich rede oft nicht von richtig und falsch. Und das bezieht sich aber vor allen Dingen auf Beziehungsdynamiken, ja, weil die kann man ja auch erläutern und so weiter. Aber hier finde ich wirklich nochmal wichtig zu sagen, auch die Kinder dürfen das hören. Rassismus ist falsch. Es teilt Menschen in bessere und in schlechtere ein. Und das ist eine verkehrte, falsche Ansicht. Das ist keine Meinung aus meiner Sicht, ja. Und wir helfen dir immer damit. Wir helfen euch immer damit. Ihr seid nicht alleine. Ja, weil das könnte sozusagen dann diesen Selbstwertkern wieder auch ein Stück schützen und die Kinder auch aus dieser Abwertung wieder rausholen, ja. Ich finde noch wichtig, dass die Kinder tatsächlich auch konkrete, sichere Antwortsätze unter Umständen bekommen. Also ich weiß nicht, inwieweit das jetzt direkt als Handlungsanweisung verstanden wird, aber ich versuche mal so Beispiele zu machen. Also zu sagen, dieser Satz ist, wie fühlt der sich an? Ja, also sie brauchen nicht nur Aufklärung, da will ich damit sagen, sondern sie brauchen auch Antworten. Ja, und sie könnten zum Beispiel sagen, das ist meine Mama. Das ist zum Beispiel auch bei adoptierten Kindern oft ein Thema, weil dann fragen die Leute, ja, wer sind denn deine richtigen Eltern? Und das fühlt sich so schräg an. Ja, was meinst du mit richtige Eltern? Ja, wir wissen heute, dass Eltern diejenigen sind oder wir diese Menschen als Eltern empfinden, wenn sie emotional mit uns verbunden sind. Und zwar unabhängig davon, ob sie uns geboren haben, welche Hautfarbe sie haben, sondern es hat was mit Zugewandtheit, mit Verbindung, mit Bindung zu tun. Ja, und das ist meine Mama. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Satz. Ja, und unsere Familie sieht ebenso aus. Das muss man nicht in Frage stellen. Oder auch zu sagen, das war nicht nett. Ja, das möchte ich nicht. Ja, und wichtig sind eben, dass die nicht rechtfertigen und nicht beweisen müssen. Ja, wir müssen nichts beweisen, wir müssen uns nicht rechtfertigen, nichts erklären, sondern das darf mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer Ruhe eine Grenze sein, bis hierhin und nicht weiter. Das möchte ich nicht.
An dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, ich habe es gerade gesagt, ich habe zwar Erfahrungen gemacht mit Rassismus und da könnte ich lange drüber reden, aber das ist jetzt nur angeteasert, aber trotzdem bin ich nicht in denselben Schuhen wie andere Menschen und wir sind nicht in denselben Schuhen, wir können da aus unserer Perspektive nur drüber sprechen. Das heißt, wenn ihr in diesem Themengebiet Erfahrungen habt, was Adoption angeht, was Gemeinschaftlichkeit angeht und was es vielleicht auch heißt, als Schwarze in Deutschland zu leben, teilt das doch gerne mit uns, schreibt es vielleicht in die Kommentare, wenn es irgendwie möglich ist und lasst uns das nochmal mit aufnehmen, das wird uns, glaube ich, sehr freuen.
Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so ansprichst. Und ich will vielleicht noch zwei Sachen sagen, bevor wir zum Ende kommen. Also ich habe eben schon gesagt, es geht nicht nur um Aufklärung, es geht auch um Sätze. Es geht auch darum, dass wir nicht erst abwarten, bis es so ist, sondern dass wir etwas, was jetzt schon ja da ist, vielleicht noch nicht so präsent, aber doch ja vorhanden ist, auch schon ein Stück besprechen. Das ist ja ein Fakt und das werden die Kinder ja auch merken. Und das ist auch nach irritierenden Situationen zum Beispiel, dass da etwas auch nochmal aufgegriffen werden darf. Ja, also das nicht wegzumachen, wenn Erwachsene nur komisch gucken oder irgendeine seltsame Bemerkung machen. Ja, dass man nicht einfach darüber hinweggeht und dann überlegt, war das jetzt schon Rassismus? Ist das was ich nachbesprechen muss? Alles das, was gespürt wird, alles das, was sensitiv in unserem System vielleicht auf den Widerstand trifft oder uns selbst in einen Gedanken reinbringt, darf besprochen werden und jetzt nicht irgendwie lange mit irgendeinem Konfliktgespräch, sondern wie war das gerade für dich, als das Kind gefragt hat, warum ich deine Mama bin? Und dann darf eben das Kind auch oder die Kinder dadurch die Erfahrung machen, meine Wahrnehmung zählt. Ich darf darüber sprechen und ich muss mit solchen Momenten, mit solchen Situationen, die vielleicht auch Gefühle mit sich bringen, nicht alleine sein und das alleine sortieren, sondern hier sind meine Eltern an meiner Seite und die sprechen mit mir darüber, die nehmen das auch wahr. Ja, also das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und das Letzte ist, dass es nochmal auch sein darf, dass ja diese Unterschiedlichkeit oder Vielfältigkeit, will ich eher sagen, ja, also dieses vielfältige, helle Haut, braune, dunklere Haut, schwarz, weiß, so, dass das ja eine facettenreiche Geschichte auch mit sich bringt, ja. Also das heißt auch da nochmal zu gucken, gibt es Vorbilder, die zum Beispiel schwarz sind, die bestimmte Bücher, Freundschaften, Erwachsene, also es wird sich ja wahrscheinlich in Südafrika gar nicht vermeiden lassen, aber ich will das nochmal bewusst machen, ja, dass da eben auch nochmal Vorbilder und ich sag mal so Spiegelräume auch geschaffen werden dürfen, dass das nicht ausschließlich dann Menschen mit heller Haut sind, sondern dass das eben auch Menschen sein dürfen, die eine schwarze Haut haben. Ja, genau, also weil eben die Liebe in der Familie, die Verbindung natürlich unersetzlich ist und zentral ist und trotzdem gibt es ja ein Bedürfnis auch nach Wiedererkennung. Ja, sie, das heißt, sie brauchen nicht nur eine Zugehörigkeit, eine emotionale Zugehörigkeit zu ihren Eltern, sondern unter Umständen eben auch ein Stück Spiegel für ihre eigene Identität. Und das ist ja eine Identität, die die Eltern auch schon ein Stück mit in ihre Identität unter Umständen reingenommen haben, weil sie in Südafrika schon seit vielen Jahren leben. Und sich damit nochmal zu beschäftigen und diesen Raum, diesen Spiegelraum vielfältig zu gestalten im Sinne ihrer wunderbaren Kinder, die sie jetzt haben und mit denen sie dieses Leben gemeinsam gestalten. Toll.
Ja, sehr. Dafür viel Erfolg, hört sich merkwürdig an. Aber jedenfalls wünsche ich euch, dass es auch so weitergeht. So schön, so herausfordernd, so wertschätzend und als Gemeinschaft.
Ja, du, und weißt du, was ich jetzt nochmal dachte? Ich freue mich einfach wahnsinnig, also mal unabhängig davon, dass ich vor 2 Jahren auch in Südafrika war und extrem beeindruckt war von diesem Land und es eben auch so facettenreich und so vielfältig und wunderbar erlebt habe. Aber ich bin klein, ich komme aus Deutschland, ich war noch nicht viel in der Welt und war dann wirklich, also total, innere Räume sind aufgegangen, Wahnsinn. Und jetzt dachte ich aber nochmal, krass, dass uns auch Menschen in Südafrika hören. Also das freut mich einfach auch nochmal so sehr.
Stimmt.
Ja.
Habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja, doch, ja. Das kommt mir jetzt nochmal. Also Annie, vielen, vielen Dank, dass ihr einschaltet, dass ihr mit dabei seid und erzählt gerne allen den Podcast weiter. Und ja, das war's erstmal heute von der Familiensprechstunde. Und ihr habt eben schon gehört, wir haben Fragen in Spotify nochmal gestellt. Wie geht's euch eigentlich mit den Themen? Ihr dürft gerne weiterschreiben an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Und für heute sage ich auf Wiedersehen. Ich danke euch, wir danken euch sehr für euer Zuhören, für euer offenes Herz, für euer offenes Ohr. Bleibt weich und liebevoll mit euch selbst und euren Kindern, wo auch immer auf der Welt ihr seid. Also, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, Bob. Das war die Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. Eine neue Folge gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn du magst, nimm dir jetzt noch einen Moment Zeit für dich. Zeit, das Gehörte nachwirken zu lassen, in Kopf, Herz und in deinem Körper. Vielleicht hat sich etwas gezeigt, eine neue Perspektive oder eine leise Bewegung nach innen. Spür gerne nach und entschleunige nochmal. Wenn du selbst eine Frage hast, die du hier in der Familiensprechstunde teilen möchtest, schreib mir gerne an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Alle Zuschriften werden natürlich anonymisiert. Hinweise zur aktuellen Folge sowie Informationen zu meinen Kursen und Ausbildungen und allen Angeboten findest du in den Shownotes. Schau dich dort gerne um. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir viele gute Beziehungserfahrungen und Verbindungsmomente. Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Bleib nicht damit alleine, schon ein Gespräch kann Veränderungen bringen. Ein Austausch entlasten und Fragen zu stellen, kann neue Wege öffnen. Deine Katja.